Der 20. November 1997. Ich nehme mal an, Sie alle werden sich an diesen Tag nicht erinnern. Ich schon. Denn wenn ich Ihnen das Ereignis sage, dann da erinnere ich mich. 20. November 1997 entgleiste im Bahnhof Elsterwerda ein Zug mit Kesselwagen und zwei von diesen Kesselwagen explodierten. Zwei Feuerwehrmänner starben. Ich war damals im Einsatz. Ich erinnere mich an ein anderes. Ich stand im Wohnzimmer und sah auf unser damals noch sehr bescheidenes kleines Fernsehen und dachte, das ist Fiktion. Wir schrieben den 9. September 2001, der Anschlag auf das World Trade Center. Haben wir eigentlich noch im Blick, dass es den 7. Oktober 2023 gab, als die Hamas diese Gräueltaten in Israel verübte und immer noch Geiseln in der Hand der Hamas sind. Ist uns das noch vor Augen? Warum erwähne ich das? Wir kennen alle solche Ereignisse und Katastrophen, gerade das mit dem 9. September. Viele wissen noch, was sie an diesem Tag gemacht haben und wo sie waren. Und bei all diesen Dingen, Katastrophen, die sich ereignen, Unglücke, die passieren, wird immer wieder mal die Frage gestellt, warum ist das passiert? Wer hat Schuld daran? Und manchmal wird dann auch gefragt, was muss der oder diejenige oder die, die das getroffen hat, was muss bei denen vorgelegen haben, dass sie das so erwischt hat? Wir fragen bei diesen Dingen, was ist die Ursache dafür? Kann es nicht sein, dass sie selber dafür verantwortlich sind, dass sie dieses Unglück getroffen hat. Und so lesen wir das hier auch im Lukas-Evangelium. Da kommen Menschen zu Jesus und sagen, Jesus, hast du schon gehört? So gehen wir ja auch zueinander. Hast du schon gehört, das und das ist passiert? Hast du gehört? Und das verändert vielleicht unseren Blick auf Pontius Pilatus, der als bei der Verurteilung Jesus sagte, ich wasche meine Hände in Unschuld, habe nichts damit zu tun. Das war kein harmloser Mensch, das war ein grausamer Statthalter, Pontius Pilatus. Da waren Pilger unterwegs, man weiß es nicht genau, waren sie unterwegs zum Tempel in Jerusalem oder waren sie schon im Tempel in Jerusalem mit den Tieren, die sie dort opfern wollten? Hat Pontius Pilatus sie für Zeloten gehalten, also für Widerstandskämpfer in Israel? Das steht hier nicht. Aber es heißt, dass Pontius Pilatus veranlasst hat, dass seine Soldaten diese Pilger überfällt und abmetzelt, niedermetzelt, tötet, mitsamt ihren Opfertieren. Hast du das schon gehört? Und was hier nicht steht, ist der Gedanke dahinter, bei denen, die Jesus das nahe bringen, Jesus, was haben die gemacht, dass sie das als Urteil trifft? Das war ja durchaus noch alttestamentliches Denken, aber das ist gar nicht so weit weg. Das denken wir ja manchmal auch noch so. Was muss jemand gemacht haben, dass ihnen sowas widerfährt? Die müssen doch was ganz Schlimmes gemacht haben. Und Jesus geht darauf gar nicht ein, sondern hinter eurer Aussage steht eine falsche Frage. Und er bringt ein weiteres Beispiel und sagt, ich weiß auch, was passiert ist. Erinnert ihr euch an dem Turm in Siloa bei Jerusalem, an dieser Siloa-Quelle, dem Siloa-Teich, Da stand ein Turm und der ist eingestürzt. Haben wir ja auch mittlerweile schon ein paar Mal erlebt, dass irgendwelche Häuser einstürzen. Und da sind 18 Menschen dabei ums Leben gekommen. Fragt euch da auch, was die alles auf dem Kerbholz hatten, dass sie da erschlagen worden sind? Und in beiden Fällen sagt Jesus, falsche Frage. Sondern ich sage euch, nein, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und er wendet den Blick mal wieder weg und sagt, schaut nicht auf die anderen. Schaut nicht darauf, was das für schlimme Finger sind. Schaut auf euren schlimmen Finger. Schaut auf euer eigenes Leben. Wo steht ihr? Wo steht ihr mit eurem Leben? Was ist euer Mittelpunkt? Wohin richtet ihr euch aus? Klar kann man leicht sagen, andere sind immer schlimmer als man selbst, weil da kommt man noch relativ gut weg damit. Aber er sagt, das lässt sich nicht aufwiegen, dass die, denen dieses Unglück widerfahren ist oder die da niedergemetzelt worden sind, dass sie sündiger sind als die anderen Galiläer oder die anderen Bewohner in Jerusalem. Nein. Es geht nicht um die Frage, wer hat mehr auf dem Kerbholz als der andere und sich da zu vergleichen, sondern darauf zu gucken, wie sieht es in meinem Leben aus? Und das ist ja die Grundbotschaft, die Jesus als allererstes bringt, eigentlich seine erste Predigt, tut Buße. Kehrt um. Wendet euch von dem Leben ab, das ihr bisher geführt habt, und wendet euch wieder zu Gott. Sie werden sich vielleicht zum Teil gefragt haben damals, was meint er denn? Gerade die frommen Juden, wir halten uns doch an das Gesetz, das von Gott kommt. Aber man kann sich an das Gesetz Gottes halten, ohne in Beziehung zu Gott zu stehen. Wir können in der Bibel lesen, wir können sie auch auswendig lernen oder zumindest einzelne Verse auswendig lernen und trotzdem keine Beziehung zu Jesus zu haben. Und das ist das Erste und das Grundsätzliche, worauf Jesus hier hinweist und sagt, wichtig ist, dass wir darauf schauen, wie unsere Beziehung zu Jesus aussieht. Haben wir eine Beziehung zu Jesus? Leben wir in dieser Gemeinschaft mit ihm? Haben wir nicht nur die Bereitschaft gezeigt, sondern das auch getan, uns von unserem Sockel runterzustoßen und Gott wieder darauf zu setzen und zu sagen, er ist der Herr. Oder wie Paulus das sagt, das ist das Bekenntnis, auf das es ankommt, dass nicht mit dem Mund allein gesprochen wird, sondern im Herzen verankert ist, Herr ist Jesus Christus. Und wo das nicht der Fall ist, sagt Jesus, wo das nicht der Fall ist, wo er nicht der Herr ist, in meinem und in deinem Leben werden wir alle umkommen. Da wird es uns genauso wie gehen, die dort niedergemetzelt worden sind, die von dem Turm in Siloa erschlagen worden sind, oder ob sie eines natürlichen Todes sterben. Wenn wir nicht in der Beziehung zu Jesus sind, sagt Jesus, kommen wir um. Heißt, sind wir verloren, weil wir das Leben nicht mehr haben in ihm. Und darauf wendet er unseren Blick. Und das mag auch vielleicht heute ein Schwerpunkt sein oder mal eine Blickrichtung zu sein, um zu fragen, bin ich in dieser Beziehung? Ist es eine lebendige Beziehung zu Jesus? Und in dieser weiten Dimension das zu sehen, wie Jesus das öffnet und sagt, nicht nur auf die irdischen Tage zu schauen, sondern in Bezug auf das, worauf wir ja zugehen, auf die Ewigkeit. Wenn ihr nicht umkehrt. Und Umkehr, das klingt, oder Buße tun, das klingt immer so schwer, so, wer will das schon? Aber was Jesus ja sagt, es ist etwas Erlösendes, es ist etwas Befreiendes, es ist etwas Lebensspendendes. Wir sehen, weil wir vielleicht so von Natur aus irgendwie geprägt sind, so diesen negativen Klang dabei. Aber es ist eigentlich was Gutes, was Positives, etwas Befreiendes, etwas Lösendes. Wenn wir in unserer eigenen Herrschaft bleiben, sind wir geknechtet. Und wenn wir uns loslassen und Jesus übergeben, kommen wir in seine Freiheit hinein. Das ist eigentlich von unserem Denken her, wir wollen Autonomie, das verspricht uns Freiheit. Aber uns in eine gewisse Abhängigkeit zu geben, nämlich in die von Jesus, das ist doch irgendwie Knechtschaft. Aber es ist genau umgekehrt. Unsere Autonomie, losgelöst von der Beziehung zu Jesus, bringt uns in Knechtschaft und den Tod. Die Beziehung zu Jesus, das heißt, eine gewisse oder eine falsche Autonomie aufzugeben, führt uns in Freiheit. Und wenn wir das sehen und verstehen, dann ist es eine tolle Einladung. Dann ist es nicht etwas Schweres, tut Buße, sondern es ist die Einladung Jesu, zu ihm zu kommen, mit ihm zu leben, in sein Heil hineinzukommen. Und uns wird die Ewigkeit eröffnet. Das ist eine ganz andere Perspektive. Das ist aber auch ein ganz anderes Fundament. Und es erfüllt unser Leben ganz anders. Und wir merken, wie Gottes Segen darin ist und darauf liegt. Das Zweite ist, tut Buße ist neben diesem wichtigen, grundsätzlichen Schritt hin zu Jesus die, dass wir immer wieder auch fragen, Herr, gibt es etwas, was zwischen mir und dir steht? Gibt es Dinge, die ich falsch gemacht habe, wo ich gesündigt habe? Gibt es da etwas? Und auch das dann zu bekennen, Vergebung zugesprochen zu bekommen, das loszuwerden, das ist was Befreiendes. Wir müssen diese Dinge nicht mit uns tragen. Und wir müssen auch nicht meinen, wir müssen das aushalten. Und das ist unser Los, die Schuld, die wir begangen haben, zu tragen, zur Buße. Nein, eben nicht. Buße heißt, ich darf davon frei werden. Das ist ein ganz anderer Blick wieder. Es ist nicht mein Los, das mit mir zu tragen. Es ist Jesu Angebot, uns das abzunehmen. Am Kreuz uns das wegzunehmen. Das ist diese Freiheit, die er uns doch zuteil werden lassen will. Und dann bringt Jesus ein Gleichnis, dieses Gleichnis vom Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Und alle, die damals zugehört haben, wussten, der Feigenbaum steht für Israel. Das ist nicht nur ein Baum, sondern in dem Gleichnis steht er bildhaft für Israel. Da können wir jetzt sagen, wir können uns zurücklehnen. Nein, er steht für uns alle. Dieser Feigenbaum steht bildhaft für uns alle, weil wir sind alle Geschöpfe Gottes. Wir sind alle von ihm her als seine Söhne und Töchter gedacht. Und wenn wir aber nicht aus der Beziehung heraus und mit ihm leben, bringen wir für ihn quasi keine Früchte, bringt unser Leben keine segensreichen Früchte. Vergängliche ja, vielleicht. Und deshalb steht hier die Frage an, was machen wir mit dem Baum? Wir haben auch so einen Pflaumenbaum, der ist gepflanzt. Der hat geblüht, aber keine Früchte. Einige Jahre lang. Und meine Frau sagte, das gucke ich mir nicht mehr länger an. Wenn er dieses Jahr nichts trägt, dann wird die Säge angesetzt. Naja, wir warten noch ein Jahr. Dieses Jahr hat er zum ersten Mal getragen. Und wir haben die Pflaumen, die wir abgeerntet haben, im Keller vergessen. Und sie nicht genießen können. Egal. Gott ist geduldig und barmherzig mit uns. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Er will nicht, dass wir umkommen. Er will, dass wir Leben haben in ihm und das über unser irdisches Leben hinaus. Das ist sein Wunsch. Und deshalb sagt Jesus, dafür bin ich doch gekommen. Um euch zu begegnen, um euch zu dienen, um euch das zu ermöglichen, dass ihr dieses Leben haben könnt und mit diesem Leben, das ihr habt, Frucht bringen könnt. Aber wenn ihr dieses Angebot nicht annimmt, dann wird die Säge angesetzt. Dann so hau ihn ab, heißt es hier im Gleichnis, das Jesus spricht. Also wir haben diese Einladung zur Umkehr, zum Freiwerden und wir haben den Blick auf die Güte Gottes. Wir haben das vorhin gehört in der Epistellesung. Wisst ihr nicht, dass euch Gottes Güte zur Umkehr leitet? Ja, es fällt uns manchmal schwer. Aber wenn wir miteinander und jeder für sich begreifen würde, was für ein wunderbares Angebot das ist, wir würden alle mit Freude hin zu Gott laufen. Aber da gibt es jemand, ein alter innerer Mensch und auch der Feind, der versucht, das zu verhindern und uns das madig zu machen. Du wirst doch nicht und was werden die anderen denken und was wird Gott mit dir machen? Der wird dich bestimmt nicht annehmen und was weiß ich. Alles Lüge. Aber in dem Moment, wo wir uns zu Gott hinbewegen, wo wir in sein Licht hineintreten, werden wir merken, was das für eine Befreiung ist. Wie gut das tut und wie schön das ist, zu wissen, egal was ist, egal was kommen mag, egal was auch in meinem Leben wieder auftreten wird. Ich bin angenommen. Ich bin geliebt bei Gott. Das kann mir eigentlich niemand, nein, nicht eigentlich, das kann mir niemand rauben, wenn ich wirklich in ihm verankert bin. Da gibt es noch Dinge, die ich wieder mache, wo ich sage, ah, das war wieder nichts, darf ich wieder zurück. Er hat uns eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Das sollte bei dem, was wir hier auch hören, eigentlich unsere Blickrichtung sein. Amen.